Ja, ich habe ja beim letzten Mal mit dem letzten Abschnitt in Matthäus 18 begonnen, der vom Thema der Vergebung handelt. Eigentlich habe ich den Text das letzte Mal bereits ausgelegt. Ich werde ihn aber dennoch nochmal vorlesen. Und diesmal werden wir mehr das Thema der Vergebung so betrachten, also von der Fragestellung her, was bedeutet denn nun zu vergeben? Dennoch werde ich den Text nochmal vorlesen. Matthäus, Kapitel 18, die Verse 21 bis 35. Einfach damit wir das nochmal vor Augen haben, was der Herr darin über Vergebung lehrt. Matthäus, Kapitel 18, 21 bis 35. Ah, gut, Simon macht den Text auf. Da trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis siebenmal? Jesus antwortete ihm: Ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern bis 70-mal siebenmal. Darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach: Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht, der war ihm 100 Denare schuldig. Den ergriff er, würgte ihn und sprach: Bezahle mir, was du schuldig bist. Da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen, bat ihn und sprach: Habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm: Du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlung vergebt. Das ist, was der Herr in diesem Kapitel zu unserem, zum Zusammenleben seiner Kinder über Vergebung lehrt. Und ich hatte beim letzten Mal schon gesagt, sehr wichtig zum Verständnis des ganzen Textes ist das Verständnis für die Zahlen, die Währungen, die hier genannt werden. Nämlich, dass der eine Knecht seinem König 10.000 Talente schuldig ist. Und da gibt es ja unterschiedliche Arten, das zu etwas das zu deuten, aber es ist immer sehr hoch und die verständlichste Art, wie das Talent erklärt wird, ist, dass das damals oftmals ein Jahreslohn war. Also es geht hier um 10.000 Jahre Arbeit. Wie auch immer sich dieser Knecht sich so viel hat zu Schulden kommen lassen, so viel schuldete er dem König. Und sein Mitknecht schuldet ihm wiederum 100 Denare. Ein Denar ist so viel wie ein Tageslohn. Das heißt auch eine ordentliche Stange Geld, also in etwa so viel, also ein Drittel davon, was man im Jahr verdient. Also etwas, was weh tut, aber nichts ist im Vergleich zu dem, was ihm vergeben wurde. Und der Herr wendet das ja auf uns an und gibt uns damit die Motivation zu vergeben. In Vers 33, solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Also wir lernen hier, dass Gottes Vergebung uns gegenüber auch Vergebung unsererseits aus zu unserem Nächsten einfach fordert. Wir können nicht Gottes gerechten Maßstab an andere uns gegenüber anlegen, aber gleichzeitig seine Gnade erbitten. Also, dass er bei uns Gnade walten lässt, aber dass wir weiterhin anderen gegenüber reine Gerechtigkeit walten lassen. Ich hatte noch gesagt, und ich möchte es nochmal betonen, wenn ihr steht in Vers 35, dass Gott uns auch so behandeln wird, wenn wir nicht vergeben, möchte ich nochmal betonen, das bedeutet nicht, dass wenn ein Mensch, der sich zu Gott bekehrt hat und Vergebung empfangen hat, aber dann an einem Zeitpunkt in seinem Leben einem Bruder nicht vergibt, dass er dann deshalb verloren geht. Das bedeutet es nicht, sondern dass die Beziehung zu Gott eben eingetrübt ist, und das ist nicht belanglos und nicht lustig, wenn man mit dem Allmächtigen, ja, er wird Mittel haben, uns zurechtzubringen. Und andererseits kann eine beständige, mangelnde Vergebungsbereitschaft auch das Zeichen von einem wirklich unbekehrten Herzen sein, dass man tatsächlich nicht bekehrt ist. Ich möchte einfach nochmal sagen, um dieses Missverständnis auszuräumen, ich weiß nämlich nicht, ob alle, die heute da sind, auch letztes Mal schon da waren. Und ich habe auch jetzt in der Vorbereitung in einem Lexikon gelesen, wo das tatsächlich auf Verlierbarkeit des Heils gedeutet wird. Was diese Verlierbarkeit dort dann auch wirklich zu einer sehr gesetzlichen Art macht. Und das muss entschieden zurückgewiesen werden. Aber soviel zum Rückblick. Das sei noch gesagt, ich habe besonders den Fokus darauf gelegt, dass wir hieraus lernen, dass unser Verständnis vom Evangelium unseren Umgang mit unseren Mitmenschen prägen kann, soll, muss. Und eben, dass, ja, je mehr wir erkennen, dass wir vergeben können, müssen wir verstehen, wie uns vergeben wurde. Und das wird uns dann auch tatsächlich dazu treiben. Heute möchte ich aber weitergehen, nämlich wirft das Ganze ja auch diverse Fragen auf. Unter anderem, wie sieht denn nun echte Vergebung aus? Und das kommt dann spätestens, wenn man wirklich in der Situation steckt. Wie sieht das aus? Was, wenn mein Gegenüber sagt, ich kann nicht vergeben? Geht das? Was ist eigentlich echte Vergebung? Was, wenn der andere seine Schuld gar nicht einsieht? Oder was, wenn mein Nachbar mir meine Kettensäge gestohlen hat? Darf ich sie dann überhaupt zurückfordern? Oder muss ich einfach vergeben und sagen, nein, das passt so. Gerade die letzten zwei Sachen werden wir allerdings nicht heute, sondern nächstes Mal behandeln. Nämlich, was, wenn der andere seine Schuld nicht einsieht und inwiefern es dennoch Konsequenzen geben kann. Also die Fälle, die wir heute betrachten, sind immer solche. Könnt ihr euch gleich von vornherein merken. Wir stellen uns immer einen Fall vor, wo der andere tatsächlich Buße getan hat, also um Vergebung bittet. Ja. Vorweg gesagt, das heißt nicht, dass in keiner Form Vergebung stattfindet, wenn der andere noch unbußfertig ist, aber wie gesagt, dazu mehr beim nächsten Mal. Aber jedenfalls, es gibt viele praktische Fragen, wenn man dann mal in der Situation steckt. Und wir müssen nicht nur auf Gottes Vergebung schauen, um überhaupt fähig sein zu vergeben, sondern wir müssen Gott auch auf die Finger schauen, um zu wissen, wie wir vergeben sollen. Dazu möchte ich, dass mir nun jemand die Bibelstelle vorliest, Epheser 4, Vers 32. Also wie beim letzten Mal, Mikrofon auf Lautstellen, lesen, Mikrofon wieder auf Stummstellen. Das hat beim letzten Mal ganz gut geklappt. Ich bin überzeugt, ihr kriegt das wieder hin. Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 32.
Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus.
Vielen Dank. Genau. Wir sollen vergeben, wie Gott uns vergeben hat. Und diese Aufforderung finden wir dann sogar noch weitere Male. Lese jetzt nicht extra vor, aber wer es sich aufschreiben mag, Kolosser 3,13 zum Beispiel noch. Also um richtig Vergebung zu lernen, müssen wir Gott auf die Finger schauen, denn wir sollen ja vergeben, wie er vergibt. Und dazu wollen wir uns heute die ein oder andere Stelle anschauen. Die erste, bei der wir auch länger bleiben, ist in Jesaja Kapitel 43. Jesaja Kapitel 43. Und dort möchte ich, dass mir gleich jemand die Verse vorliest. 22 bis 28. Jesaja, Kapitel 43, 22 bis 28.
Und doch hast du, Jakob, nicht mich angerufen.
Bis 28.
Ja, und doch hast du, Jakob, nicht mich angerufen, noch hast du dich um mich bemüht, Israel. Du hast mir deine Brandopferschafe nicht dargebracht und mich nicht mit deinen Schlachtopfern geehrt. Ich habe dir nicht zu schaffen gemacht mit Speisopfern, ich habe dich mit Weihrauchspenden nicht ermüdet. Du hast mir nicht Gewürzrohr um Geld gekauft und mit dem Fett deiner Schlachtopfer mich nicht gedrängt. Aber du hast mir zu schaffen gemacht mit deinen Sünden und mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Erinnere mich, wir wollen miteinander rechten. Zähle doch auf, womit du dich rechtfertigen willst. Dein erster Vater hat gesündigt und deine Lehrer haben mir die Treue gebrochen. Darum habe ich die Vorsteher des Heiligtums entweiht und Jakob dem Bann preisgegeben und Israel in Schmähungen.
Vielen Dank, Tamara. Der Kernvers, um den es hier gehen soll, ist der Vers 25. Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Ich habe allerdings den Kontext vorlesen lassen. Einerseits ist das immer gut, um den Vers einzeln zu verstehen. Und es gibt uns hier einfach, also ich hoffe, es macht es etwas lebendiger. Ich hatte beim letzten Mal ja gesagt, wir müssen lernen, Gott, gerade wenn wir ihn nachahmen sollen, wie in der Vergebung, auch irgendwo nachzuempfinden. Und wir sehen hier einfach schön in den Versen 22 bis 24, wie der Herr wirklich beschreibt, wie ihm die Sünde des Volkes zu schaffen macht. Er sagt, ihr habt mir zu schaffen gemacht, ihr habt mir Mühe gemacht. Einfach um nochmal das vorwegzunehmen, dass wir diesen Gedanken aus unserem Kopf eliminieren, Gott sei wie eine neutrale Kraft, der völlig unbewegt ist von Sünde. Nein, Gott zürnt über Sünde. Auch Gott, wenn er vergibt, steht Sündern gegenüber, die ihn betrübt haben. Und so ist es ja auch mit uns. Und das ist es, was uns die Sünde, die Vergebung so schwer macht. Wir stehen jemandem gegenüber, der uns verletzt hat. Das macht Vergebung schwer und eben das soll uns das auch in Erinnerung rufen. Bei Gott ist es genauso mit seiner herrlichen Vergebung. Er steht Menschen gegenüber oder hier dem Volk Israel, aber natürlich ist das, was hier steht, auf uns anwendbar, direkt, denn Gott hat auch uns vergeben, ebenso wie ihnen, wie er es hier verheißt. Und zum anderen die Verse 26 bis 28. Die zeigen auch eine wichtige Tatsache zu den Umständen, nämlich, dass das Volk die Vergebung wirklich nicht verdient hat. Sie haben es wirklich nicht verdient. Er sagt ja, lass uns miteinander rechten. Zähle doch auf, womit du dich rechtfertigen willst. Also sag, womit du dich rechtfertigen willst. Sag, womit du das aufwiegen willst, womit du das ungeschehen machen willst. Da ist nichts. Er sagt, dein erster Vater hat gesündigt und deine Lehrer haben mir die Treue gebrochen. Also er steht wirklich Menschen gegenüber, die absolut an ihm, ja, abgrundtief sich Dinge zu Schulden kommen lassen haben. Da ist nichts, was das Ganze irgendwie wieder in einem positiven Licht erscheinen lassen kann. Wie das ja bei uns eher noch häufiger dann der Fall ist, dass man vielleicht doch noch irgendwo die Hintergründe verstehen kann und so weiter und gute Seiten am Gegenüber sehen kann, die es einem leichter machen. Nein, Gott steht Menschen gegenüber, die einfach nur völlig verkehrt an ihm gehandelt haben. Und da ist nichts zu beschönigen und schön zu reden. Und doch steht in Vers 25, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Und an diesem Vers lernen wir ganz grundlegende Dinge darüber, was es heißt, zu vergeben. Nämlich, wie er es im zweiten Versteil ausdrückt, an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Was bedeutet das? Und zwar aber das besonders Wichtig, wenn wir bedenken, wie wir manchmal Vergebung falsch verstehen. Und das Erste, was wir hier sehen, ist, dass Vergebung eine Entscheidung ist. Gott sagt, ich will nicht mehr daran gedenken. Gott fühlt sich nicht danach, nicht mehr daran zu gedenken. Er will nicht mehr daran gedenken. Und auch hier steht nicht, ich will eure Sünden vergessen, sondern ich will nicht mehr gedenken. Denn überlegen wir mal, Gott kann überhaupt nicht vergessen, da er allwissend ist. Es wird nie so sein, dass Gott um die Tatsache, die Realität unserer Sünden nicht mehr weiß. Gott weiß alles immer zu jeder Zeit. Wenn Vergebung davon abhängig wäre, dass eine Sache vergessen wird, Gott würde nie irgendwem irgendeine Sünde vergeben. Somit kann auch bei uns Vergebung nicht davon abhängen, dass wir die Sache vergessen haben. Er weiß von all deiner Bosheit, aber hat sich entschieden, nicht mehr daran zu gedenken. Dennoch kann gesagt werden an dieser Stelle, dass zu vergeben oft auch die Auswirkung hat, dass es uns leichter fällt, die Sache zu vergessen, weil wir sie loslassen. Aber das Vergessen ist nicht die Voraussetzung, wenn dann die Folge der Vergebung. Also, es ist eine Entscheidung, hängt nicht davon ab, ob wir noch darum wissen. Und zum anderen sehen wir auch daran, dass es eine Entscheidung ist. Es hängt nicht von unserem Empfinden, von unseren Gefühlen ab. Das bedeutet, Vergebung heißt nicht, dass ich keinen Schmerz mehr empfinde und dass ich nur noch positive Gedanken gegenüber meinem Gegenüber habe und der Person deshalb vergebe. Nein, Vergebung ist eine Entscheidung, die auch abgesehen der Gefühle oder unabhängig der Gefühle gefällt werden kann. Denn wenn das nicht so wäre, dann wären wir nicht frei, jederzeit jedem zu vergeben, sondern wir müssten warten, bis unsere Gefühle sich geändert haben. Aber auch Gottes Vergebung war kein reiner Gefühlsausbruch uns gegenüber. Nein, ich habe gezeigt, in diesen Versen sehen wir, es gibt überhaupt nichts damals am Volk und wir wissen, es gibt auch an uns nichts, was in Gott auf einmal positive Gefühle wecken würde, was ihn uns auf einmal zuneigen würde, dass er aus Gefühlen uns vergeben wollen würde. Nein, Gott hat sich entschieden, uns zu vergeben, obwohl wir dessen nicht wert sind. Wenn es anders wäre, wenn Vergebung von Gefühlen abhängig wäre, Gott würde nie vergeben, weil wir von uns aus ihn immer weiter erzürnen. Weil aber Vergebung eine Entscheidung ist, kann Gott immer und sofort vergeben. Dennoch kann auch hier gesagt werden, dass wenn die Entscheidung getroffen wurde zu vergeben, dass dadurch wir auch eher wieder positive Gefühle dieser Person gegenüber entwickeln können. Also, Vergebung ist eine Entscheidung, das heißt, es hängt nicht davon ab, was wir empfinden. Und es hängt auch nicht davon ab, ob wir vergessen haben. Ein weiterer, um noch ein paar Aspekte zu nennen, die einfach zu korrigieren sind. Gott redet in diesen Versen die Schuld auch nicht klein. Gott sagt nicht auf einmal zu Israel, hey, passt schon, war doch gar nicht so schlimm, schwamm drüber. Sagt Gott nicht. Nein, er stellt die Schuld dar, wie sie ist, wirklich schlimm. Aber er vergibt, obwohl es wirklich schlimm ist. Auch das ist etwas, was, ja, wie oft Vergebung wohl falsch praktiziert wird, dass man die Schuld dann einfach anfängt, klein zu reden, um irgendwie wieder den Frieden zu schaffen. Das ist auch die falsche Art. Dadurch wird auch letztlich dann, ja, einfach Schuld kleiner gemacht. Und dadurch wird dann auch Gott letztlich nicht geehrt, indem wir so tun, als wäre Sünde nicht mehr Sünde. Aber vielmehr ehren wir ihn, indem wir Sünde Sünde nennen, aber sie dennoch vergeben, uns bewusst entscheiden, an sie nicht mehr zu gedenken. Noch zwei weitere Punkte, die wir hieraus sehen können. Da Vergebung eine Entscheidung ist, die unabhängig von Gefühlen und Vergessen gefällt wird, bedeutet es, dass zum Vergeben nicht ein langes Schmollen gehört. Gott vergibt sofort. Und das beste Beispiel dafür, was wirklich einen eigentlich erstaunen muss, sehen wir in 2. Samuel 12, 13. Das ist wiederum eine Stelle, von der ich es gern hätte, dass sie mir jemand vorliest. 2. Samuel, Kapitel 12, Vers 13.
Da sprach David zu Nathan: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan sprach zu David: So hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen. Du sollst nicht sterben.
Vielen Dank. Eigentlich muss ein das, ich habe jetzt nur diesen Vers lesen lassen, weil sonst wird das einfach zu viel, nur um diesen Gedanken auszudrücken. Also, aber der Kontext dürfte den vielen bekannt sein. In dem vorangegangenen Kapitel tut David eine abgrundtief schreckliche Sünde. Ja, er sieht eine Frau, er begehrt sie, er betreibt Ehebruch mit ihr und weil sie davon schwanger wird, lässt er ihren Mann oder sorgt er dafür, dass ihr Mann stirbt und nimmt sie dann zur Frau. Also er begeht eine schlimme Sünde und begeht eine noch schlimmere Sünde, um seine erste Sünde zu vertuschen. Wirklich, wirklich schlimm. Nichts, was man eine Bagatelle nennen könnte. In dem Kapitel 12 bis zu diesem Vers überführt der Prophet Nathan den König David von seiner Schuld. Und in diesem Vers lesen wir dann, wie David seine Schuld eingesteht. Er sagt wirklich nur, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und im selben Moment, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen. Das sollte uns erstaunen und begeistern. Das sollte uns, ja eigentlich könnte es den natürlichen Menschen sogar anwidern. Wenn man denkt, wie kann er diese schreckliche Schuld so wegwischen, als ob es nichts wäre. Aber genau das tut Gott eh nicht. Er wischt es nicht weg, als ob es nichts wäre, sondern obwohl es eine schlimme Sünde ist, entscheidet er sich, sie zu vergeben und vergibt sie darum sofort. Im selben Moment. David muss nicht erst noch 2 Wochen warten, bis Gott sich ihm wieder zuwendet. Und das ist eben auch für uns eine wunderbare Zusicherung. Wenn du gesündigt hast und Gott um Vergebung bittest, dann musst du nicht erst noch eine Woche warten, bis Gott dir wieder wohlgesonnen ist. Sondern sobald du zu Gott gehst und sprichst, Herr, ich habe gesündigt, komm zurück, so habe auch ich deine Sünde hinweggenommen. Zack, wieder versöhnt mit Gott. Wir sehen natürlich auch eine andere wichtige Wahrheit über Vergebung in diesem Kapitel. Ich möchte sie nur anschneiden, um sie nächstes Mal zu behandeln. Nämlich, Nathan sagt, der Herr hat deine Sünde hinweggenommen, du sollst nicht sterben. Das heißt, David wird nicht die volle Konsequenz seiner Schuld tragen müssen. Es ist vergeben und es wird ihm diese Konsequenz genommen. Dennoch sehen wir im übrigen Kapitel und auch in den folgenden Kapiteln, dass David dennoch andere Konsequenzen tragen muss. Das heißt, wir sehen daran schon, obwohl wirklich aufrichtig vergeben wurde, kann es sein, dass der Schuldige ein gewisses Maß an Konsequenzen tragen muss. Aber dazu beim nächsten Mal mehr. Dennoch vergibt Gott sofort. Er vergab David sofort. Er ist bereit, dir sofort zu vergeben. Aber er verlangt darum auch von dir bereit zu sein, sofort zu vergeben. An dieser Stelle sei allerdings noch gesagt, falls gerade jemand wirklich in einer schweren Situation steckt, das ist natürlich eine harte, manchmal eine sehr schwere Forderung. Stellen wir uns zum Beispiel vor, dass ein Ehepartner fremdgegangen ist und er entschuldigt sich, und es kommt raus, entschuldigt sich dafür und der andere soll jetzt nun sofort vergeben. Es ist schwer. Vergebung kann allgemein sehr schwer sein. Darum wird das natürlich nicht mit erhobenem Zeigefinger und vor allem nicht von dem, der gesündigt hat, mit erhobenem Zeigefinger eingefordert. Dennoch, Gott vergibt dir schlimme Sünde sofort und er erwartet es deshalb auch von uns. Es muss allerdings auch gesagt sein, wie gesagt, Vergebung hängt nicht vom Empfinden ab. Das heißt, es ist nicht die Voraussetzung. Das heißt, umgekehrt aber auch, man kann nicht von jemandem erwarten, der vergeben hat, besonders wenn es etwas Schlimmes ist und wenn er gerade erst vergeben hat, dass er sofort alle seine komplette Gefühlswelt wieder geordnet hat und einen, ja, und es schafft, all das sofort zu überwinden. Werden wir auch noch mehr, hauptsächlich nächstes Mal betreffen, dieser Versöhnungsprozess ist eben oft ein längerer Prozess. Andererseits heißt das nicht, dass wir es extra in die Länge ziehen können, denn unser vollkommener Gott kann wirklich sofort vergeben und die Beziehung sofort wieder ins Reine bringen. Das ist die wunderbare Verheißung, die wir haben können und die uns auch dazu antreiben sollte, Gott in diesem Punkt auch nachzueifern und wirklich sofort, so schnell wie möglich zu vergeben und auf gar keinen Fall sich eine Zeit des Schmollens zu erlauben, denn was tut man damit letztlich? Eigentlich macht man es letztlich, um das Gegenüber zu bestrafen. Oftmals tut man es, um den anderen zu bestrafen. Man schmollt noch eine Weile, man will es ihn einfach noch ein wenig spüren lassen, was er Verkehrtes getan hat. Und an dieser Stelle sollten wir uns immer wieder fragen, stell du dir vor, deinen letzten Konflikt und wie du vergeben hast. Würdest du wollen, dass Gott dir auf die gleiche Weise vergibt, wie du anderen vergibst? Würdest du wollen, dass die Vergebung Gottes dir gegenüber genauso aussieht wie deine Vergebung anderen gegenüber? Also, wenn du sowas eben tust, dass du erstmal noch den anderen das 3 Tage warten lässt, den anderen noch 3 Tage warten lässt, bis du ihm vergibst, du würdest nicht wollen, dass Gott dich 3 Tage warten lässt. Nein, du freust dich hoffentlich daran, dass es wirklich im selben Moment geschieht. Das gleiche gilt auch noch für den nächsten Punkt. Gottes Entscheidung ist eine freie Entscheidung. Wir sehen eben auch in diesen Versen, es hängt nicht von der Würdigkeit der Person ab. Gott vergibt uns nicht, weil wir würdig sind. Gott vergibt uns, weil er uns vergeben will. Und hier steht es ja noch genauer, um meinetwillen vergebe ich euch. Gott vergibt uns um seinetwillen, um seines Namens willen, um seine Vergebung, seine Barmherzigkeit zu zeigen, um sein Wort zu halten, weil er versprochen hat, zu vergeben. Und natürlich wissen wir letztlich auch heutzutage, was ja in Jesaja dann doch noch nicht ganz so klar geoffenbart war wie im Neuen Testament, auch wenn das natürlich das Buch im Alten Testament ist, wo es doch am eindrücklichsten formuliert wird. Er vergibt, weil sein eigener Sohn die Schuld getragen hat. Und weil die Schuld damit abgetragen ist und weil Gott, und das ist die Grundlage für Gott, zu vergeben. Gott verlangt also nicht unsere Würdigkeit, er verlangt Buße, wie gesagt, dazu kommen wir noch, aber er verlangt keine Bußwerke. Und auch das solltest du dich fragen, verlangst du Bußwerke von denen, denen du vergibst? Verlangst du zum Beispiel, dass der andere mit großen Entschuldigungsgeschenken aufwartet? Oder sagst du dir vielleicht, jetzt habe ich einen gut, jetzt darf ich auch mal einen raushauen? Oder wartest du einfach nur, dass der andere wirklich abgrundtief heulend auf den Knien ankommt? Frage dich immer, was hat Gott von dir gefordert, dass er dir vergibt? Forderst du mehr als Gott? Würdest du wollen, dass Gott dir genauso vergibt, wie du anderen vergibst? Und damit sind wir auch schon bei dem Punkt, der sich daraus eben einfach ableitet. Was ist unsere Motivation zu vergeben? Wie gesagt, Gott vergibt um seinetwillen, um seiner Herrlichkeit willen, seiner Gnade willen und letztlich um seines Sohnes willen, dessen Opfers am Kreuz. Und darum sollte genau das Gleiche auch unsere Motivation sein, zu vergeben. Für Gott ist es genug, dass wenn ein Gläubiger an dir sündigt, so ist es für Gott genug, dass Christus dafür am Kreuz gestorben ist, um es ihm zu vergeben. Denn letztlich geht ja jede Sünde erstmal gegen Gott. Für Gott ist es genug, dass Christus dafür gestorben ist. Sollte es dann nicht auch für dich genug sein, dass Christus für diese Schuld gestorben ist, um sie zu vergeben? Ja, sollte es. Und genauso sollte es dich, so wie es Gott eben antreibt, auch seine Herrlichkeit und Gnade zu offenbaren und zu vergeben, sollte es auch dich antreiben, auch damit Gottes Herrlichkeit und Gnade eben in dieser Welt zu zeigen, indem du vergibst. Weil du sagst, ich vergebe und zeige Gnade, weil Gott mir Gnade gezeigt hat und mir vergeben hat. Ich will das damit dir und der ganzen Welt zeigen, ich vergebe dir, weil Gott so ist. Ein Zitat, von dem ich leider den Autor nicht gefunden habe, besagt: Niemals sind wir Gott ähnlicher, als wenn wir vergeben. Niemals sind wir Gott ähnlicher, als wenn wir vergeben. Und dadurch verherrlichen wir ihn. Somit ist, wenn jemand an dir sündigt, dann ist das zwar schlimm, aber es ist eine wunderbare Gelegenheit auch für dich, Gott wirklich zu verherrlichen. Denn du kannst wirklich eine wunderbare und tiefgehende Eigenschaft Gottes in dieser Situation zeigen. Das ist die Hauptmotivation. Gott verherrlichen, sowohl das Opfer seines Sohnes am Kreuz, als auch seine Gnade, als seine Eigenschaft. Ich möchte allerdings auch noch eine untergeordnete Motivation nennen. Wirklich, sie ist untergeordnet. Und wir machen einen Riesenfehler, wenn wir das als die erste Motivation nennen. Aber sie muss auch genannt werden. Nämlich fehlende Vergebungsbereitschaft wird zu Bitterkeit und zerstört dich selbst. Letztlich schadest du dir sogar selbst dadurch, weil eben diese Bitterkeit einen selbst auffrisst. In einem Vortrag von dem von Mike Leister, den ich gehört habe, gibt er dieses Zitat wieder, von dem er leider den Autor nicht nennt, deshalb muss ich ihn nennen. Fehlende Vergebungsbereitschaft ist das Gift, von dem wir hoffen, dass andere daran sterben, von dem wir aber selbst trinken. Also wir bleiben letztlich bitter, weil wir es der Person immer noch übel nehmen und ihr damit letztlich schaden wollen, indem wir eben bitter mit ihr umgehen und bitter von ihr denken. Aber letztlich zerstört es uns selbst. Letztlich macht es uns kaputt. Und auch das ist, wie gesagt, eine untergeordnete Motivation und auf jeden Fall auch eine wunderbare Auswirkung. Aber das höhergeordnete ist auf jeden Fall die Verherrlichung Gottes. Und was natürlich wir nicht als Motivation suchen brauchen, ist, dass der andere eben sich würdiger zeigt. Dass wir wieder positive Gefühle empfinden und deshalb vergeben, dass er das, was eigentlich in der Welt gesucht wird. Ich vergebe, weil ich dir wieder Zuneigung gegenüber verspüre und möchte deshalb wieder eine intakte Beziehung zu dir. Wegen meiner Zuneigung zu dir. Es macht es natürlich einfacher, wenn das da ist. Aber das sollte nicht der Grund sein und danach sollten wir nicht suchen. Davon darf es nicht abhängen, ob wir vergeben. Genauso brauchen wir nicht darauf zu warten, dass der andere es wieder gut macht. Natürlich solltest du, wenn du an jemanden schuldig geworden bist, danach suchen, es irgendwie wieder gut zu machen. Aber wenn jemand an dir schuldig geworden ist, dann solltest du eben nicht nach Bußwerken suchen. Und auch hier wiederum möchte ich diesen Gedanken mitgeben: Wenn du in einer Situation bist, in der es dir schwerfällt zu vergeben, gedenke daran, in diesem Moment empfindest du ein klein wenig davon, was es Gott gekostet hat, dir zu vergeben. Denn auch das werden wir noch sehen: Vergebung kostet, und zwar den, der vergibt. Gott hat es seinen Sohn gekostet, zu vergeben. Wir brauchen nicht so einen Preis zu bezahlen, aber dennoch kostet es auch uns oft einfach die Selbstüberwindung. Aber weil Vergebung einfach kostet, sollen wir bereit sein, diesen Preis zu zahlen. So, nun aber zu der Frage, wir haben jetzt ein bisschen auch abgeklappert, was Vergebung nicht ist, wie sie nicht funktioniert. Und wir sind so weit gekommen zu sehen, okay, Vergebung ist eine bewusst gefällte Entscheidung. Aber welche Entscheidung? Die Entscheidung, nicht mehr an die Sünde zu gedenken. Jetzt die Frage, was bedeutet das? Ich hatte schon gesagt, es bedeutet nicht, sie zu vergessen, denn das können wir nicht bewusst entscheiden. Wir können uns nicht entscheiden, was in unserem Kopf bleibt und was nicht. Aber wir können entscheiden, ob wir daran gedenken oder nicht. Ein bisschen um, ja, warum ist das notwendig? Letztlich führt Schuld immer zu Trennung. Ich lese einmal Jesaja 59, Vers 2. Jesaja, Kapitel 59, Vers 2. Dort steht, und ich lese ab Vers 1, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu schwer zum Hören, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. In der Elberfelder heißt es hier sogar, in etwa, eure Missetaten haben eine Scheidung bewirkt zwischen euch und Gott. Sünde führt zu Trennung. Sünde steht zwischen zwei Personen oder Schuld. So ist es bei uns zu Gott. Durch unsere Schuld ist eine Wand zwischen uns und Gott, die durch Christus und die Vergebung in ihm niedergerissen werden muss. Aber auch wenn an dir jemand sündigt oder du an jemandem, einem Menschen sündigst, baut diese Schuld wie eine Mauer zwischen euch auf. Und diese Mauer muss weg. Und das sieht man auch gut, wenn man ein wenig die Worte für Vergebung studiert. Dann wird man merken, diese Worte leiten sich oft von dem Gedanken her, dass etwas entfernt wird. Zum Beispiel, ich schlage das nicht auf, ich sage es nur kurz, in Psalm 25, Vers 18 leitet sich das Wort für Vergebung von dem Wort für tragen, für anheben, für wegtragen ab. Also letztlich, die Schuld wird weggetragen, weggenommen. Oder ihr kennt das Wort sühnen, was ja auch so viel heißt wie vergeben. Das leitet sich davon ab, dass etwas zugedeckt wird. Also einfach diese Schuld wird, sie ist da, dabei ist sie nicht mehr sicher, beim anderen sichtbar, beim anderen ist sie weg, also es muss weg, diese die Mauer muss weg, wie man hier in Deutschland schon mal so schön gerufen hat. Die Mauer zwischen uns und unserem Nächsten. Und das bedeutet zu vergeben, diese Mauer wegzuschaffen. Aber diese Mauer steht natürlich nicht wirklich im Raum und muss mit einem Vorschlaghammer eingerissen werden, sondern die Mauer steht in unserem Herzen. Und dort muss sie weg. Und das bedeutet letztlich, sie steht in unserem Denken, das heißt, wir müssen unser Denken ändern, damit die Mauer weggeht. Und das bedeutet letztlich zu tun, was Gott tut, was er in Jesaja 43, 25 gesagt hat. Ich will an deine Sünden nie mehr gedenken. Sich zu entscheiden, nicht mehr daran zu gedenken. Das entfernt diese Mauer. Was bedeutet das nun? Nun, ich möchte es ein bisschen dadurch ausdrücken, wie ein Seelsorger namens Ken Sandy es ausdrückt. Er sagt, zu vergeben oder jemandem Vergebung zuzusprechen, bedeutet letztlich, ihm vier Versprechen zu geben. Nämlich, ich werde über diesen Vorfall nicht mehr nachsinnen. Ich werde dir diesen Vorfall nicht mehr vorhalten und ihn nicht gegen dich verwenden. Ich werde anderen nichts davon sagen. Ich werde nicht zulassen, dass dieser Vorfall zwischen uns steht und unsere persönliche Beziehung beeinträchtigt. Also dieser Vorfall soll keinen Einfluss mehr haben auf unser Denken und Handeln dem anderen gegenüber. Wir können nicht verhindern, dass uns der Gedanke vielleicht mal hochkommt, weil wir ihn ja nicht bewusst vergessen können, aber wir können bewusst sagen, ich will nicht darüber nachdenken. Ich will nicht darüber nachdenken, ich will nicht meine Gedanken und mein Urteil über diese Person von dieser Sache abhängig machen, denn ich habe sie vergeben. Ich will nicht nachts im Bett liegen, darüber nachsinnen und Böses über diese Person denken und am nächsten Morgen mit einem Groll im Herzen aufwachen. Nein, ich will nicht mehr daran gedenken, so wie es Gott auch sagt. Nun, wie funktioniert das jetzt? Und das ist ja das erste dieser vier Versprechen. Wie funktioniert das, bewusst nicht mehr an eine Sache zu denken? Nun, auf der einen Seite, ihr wirklich entschieden abzusagen, dem Gedanken einfach, wir haben es schon bis zu einem gewissen Grad in der Hand, wo unsere Gedanken hingehen. Und als Christen sollten wir damit vertraut sein, bewusst unsere Gedanken zu steuern, bewusst zu sagen, nein, darüber will ich nicht weiter nachdenken. Dazu gehört aber, damit das auch wirklich funktioniert, gehört noch etwas, nämlich, gerade dieser Seelsorger Ken Sandy nennt das Prinzip des Ersetzens. Und nachdem ich eine Weile darüber nachgedacht habe, meine ich, dass das sehr biblisch ist. Und deshalb möchte ich euch bitten, Kolosser Kapitel 3 aufzuschlagen. Kolosserbrief Kapitel 3. Es ist aufgeschlagen und ich werde nun zuerst den Vers 8 lesen. Kolosser 3, Vers 8. Dort steht, jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Also sowohl böse Gedanken, als auch ja wirklich sogar Gefühle und Taten. Legt diese Gedanken ab. Aber wir werden nicht nur aufgefordert, nicht das Schlechte zu denken, sondern weiter unten werden wir daran aufgefordert, stattdessen das Gute zu denken. Nämlich die Verse 12 und 13 lese ich vor. So zieht nun an, also zuerst legt ab und jetzt zieht an. Genau das Gegenteil, wie wenn man den einen Pullover auszieht und den anderen anzieht. So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Also hier sogar auch wieder der Gedanke mit dem Vergeben, wie Christus uns vergeben hat. Aber eben in Vers 12 dieses, zieht nun an, was? Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Also die positiven Dinge sich anzueignen, während man die schlechten abgelegt hat. Das heißt, und eben sowas finden wir häufig, wenn wir gerade von Paulus Anweisungen bekommen, wie wir heilig zu sein und zu leben haben, dann sagt er uns, womit wir aufhören sollen, was wir stattdessen tun sollen. Also wir sollen nicht nur das eine aufhören und uns aufs Sofa setzen und nichts tun, sondern wir sollen es immer ersetzen durch das Gute. Und das ist auch eine Hilfestellung, um die Gedanken unter Kontrolle zu bekommen. Anstatt über das Schlechte nachzudenken und zu grollen und darüber im Inneren zu murren, wie böse die andere Person zu mir war, sollen wir stattdessen Gutes denken. Sollen wir uns freundliche, demütige, sanftmütige, langmütige Gedanken machen. Zum Beispiel uns wirklich, ja, das können wir, das kann Gott nicht, uns gut die guten Aspekte der Person in Gedanken rufen. Ja, vor Gott sind wir allgemein Sünder, aber uns gegenüber sollten wir doch wirklich bei jeder Person auch positive Eigenschaften finden. Und selbst wenn die Person uns gegenüber nicht gut ist, dann sollte es uns dann auch froh machen, was diese Person, wenn diese Person zum Beispiel für Gott etwas Gutes bewirkt. Und selbst wenn sie das nicht bewusst tut, können wir uns dennoch zu den Gedanken wenden, dass Gott ja letztlich über dieser Lage steht und sie zum Guten gebraucht. Und allgemein können wir uns auch komplett von dieser Szene abwenden und uns rein der Anbetung Gottes einfach hingeben. Und so sollen wir unsere Gedanken unter Kontrolle bekommen. Einerseits einfach sich dem bewusst abzusagen, und aber stattdessen dann eben uns die guten Gedanken zu machen. Weil eben uns das auch schwerer fällt. Wie gesagt, Gott, unser vollkommener Gott, sagt sich wirklich, obwohl er alle unsere Sünden nie vergessen wird, ich werde daran nicht mehr denken. Punkt. Und das heißt letztlich auch, wie wir es in den übrigen Versprechen sehen, ich werde nicht mehr zulassen, dass es meine Gedanken kontrolliert und ich werde auch nicht zulassen, dass es mein Handeln dir gegenüber kontrolliert. Denn die nächsten drei Versprechen waren ja folgende. Einmal, ich werde diesen Vorfall dir nicht mehr vorhalten und ihn nicht gegen dich verwenden. Und das ist auch etwas, was zutiefst oft in uns drinsteckt. Wir können vielleicht sagen, wir vergeben, nachdem die Emotionen abgeebbt sind. Wenn aber wieder Streit mit dieser Person kommt, dann tischen wir alles auf, was er dir jemals Böses getan hat. Dann wird ihm alles wieder, sagt man das so schön, unter die Nase gerieben. obwohl wir eigentlich gesagt haben, es ist vergeben. Stell dir vor, Gott würde so an dir handeln. Du hast gesündigt, er vergibt dir, du sündigst wieder und dich trifft auf einmal doch wieder alle Wucht deiner ganzen Schuld, die du ja eigentlich dachtest, die sei dir vergeben. Nein, wenn Gott dir einmal Schuld vergeben hat, dann ist sie vergeben. Und deshalb glauben wir nicht an an die Verlierbarkeit des Heils. Wenn Gott uns vergeben hat, dann ist uns vergeben. Das hängt dann nicht davon ab, ob wir würdig dessen sind oder weiterhin würdig bleiben. Sondern Gott hat uns vergeben, weil er uns vergeben wollte und dieser Entschluss steht. Und so sollte es auch bei uns sein. Das dritte Versprechen, ich werde anderen nichts davon sagen. Das heißt letztlich, ich werde nicht darüber tratschen. Das ist auch eine Art, wie wir oft dann eben, obwohl wir der Person gegenüber vielleicht nichts mehr sagen, wenn wir darüber grollen, womit das eben auch dann doch wieder zum Ausdruck kommt, indem wir eben mit anderen darüber lästern. Dazu sei natürlich gesagt, das ist so oder so Sünde, lästern. Was ist lästern? Einfach negative Dinge und Taten einer anderen Person einfach weiter zu tratschen. Bevor wir uns so etwas weiter sagen, sollten wir uns immer fragen, hat das wirklich einen positiven Nutzen, einen Sinn, das dieser Person zu sagen und uns da dann auch nicht selber täuschen. Ich werde anderen nichts davon sagen. Und dann das weitreichendste, wahrscheinlich das letzte Versprechen. Ich werde nicht zulassen, dass dieser Vorfall zwischen uns steht und unsere persönliche Beziehung beeinträchtigt. Ich werde mit dir umgehen, als wäre das nie passiert. Und das ist letztlich das Resultat der Vergebung. Es schafft die Sache wirklich aus der Welt. Und das ist auch der Punkt, wo es schwer wird. Gut, in Gedanken ist es schon schwer, aber da dann noch mehr. Nämlich wirklich das eigene Verhalten dieser Person gegenüber nicht mehr davon prägen zu lassen. Denn schnell sind wir eben dazu versucht, zu sagen, wir vergeben, aber dann eben doch die Person zu meiden oder ihr gegenüber kühl zu sein, ihr aus dem Weg zu gehen, nichts mehr mit ihr zu tun haben zu wollen, die Freundschaft ihr gegenüber zu beenden. Und da möchten wir jetzt wieder auf Gott schauen. Und da möchte ich jetzt noch die eine oder andere Stelle anschauen. Wie wirkt sich Gottes Vergebung dir gegenüber, in seinem Verhalten dir gegenüber aus? Und jetzt möchte ich eine Reihe von Stellen wieder lesen lassen. Ich möchte bitten, dass mir jemand Römerbrief, Kapitel 5, Vers 1 vorliest. Römerbrief 5, 1.
Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus.
Danke. Genau, wir haben wieder Frieden mit Gott. Es ist wirklich wieder Frieden da. Und nun ein paar Aspekte, wie sich das wirklich auswirkt. Und eine Sache wird eindrücklich durch ein Ereignis am Kreuz sichtbar. Oder nach dem Kreuz, besser gesagt. Als Jesus starb, was geschah im Tempel? Der Vorhang im Tempel riss von oben nach unten in zwei. Im jüdischen Tempel gab es ja einen Vorhang vor dem Allerheiligsten, das heißt dem Ort der Gegenwart Gottes. Und dieser Vorhang sollte eben Gott abschirmen vor den Menschen und auch damit die Trennung zwischen Gott und Mensch durch die Sünde symbolisieren. Als aber Christus starb, wurde die Grundlage für Vergebung geschaffen und dieser Vorhang riss von oben bis unten in zwei. Und was sagt das uns letztlich? Der Zugang zu Gott ist wieder frei. Und das ist auch ja eine wunderbare Sache, an der wir uns als Christen freuen. Wir haben ständigen Zugang zu Gott. Ich kann, egal wo, in meinem Zimmer oder sonst wo, auf die Knie gehen, beten oder mich hinsetzen. Und ich weiß, Gott hört mich. Ich habe immer Zugang zu ihm. Er hört mich gern an. Er macht nicht die Tür zu, weil er sich doch noch irgendwo im Herzen meine Sünde erinnert. Er lässt mich zu sich kommen und hört mich wohlwollend an. Wir brauchen keine Angst zu haben, bitten zu ihm zu gehen. Er begegnet dir nicht bitter oder nachtragend. Wenn du bei Gott klingeln würdest, würde er nicht die Tür aufreißen und sagen, was? Sondern er hört dich gern an, weil Frieden mit dir, zwischen dir und ihm ist. Er ignoriert dich nicht, er versucht nicht, dich zu meiden. Du erreichst ihn immer und überall. Und da ist die Frage, wenn du jemandem vergeben hast oder vergibst, muss diese Person sich fürchten, dir zu begegnen? Meidest du sie? Ignorierst du sie? Oder hat diese Person auch wieder freien Zugang zu dir? Kann diese Person wieder jederzeit mit allem zu dir kommen und davon ausgehen, dass du wirklich freundlich diese Person anhören wirst, so wie Gott dich freundlich anhört? Eine weitere Sache: Gott begegnet uns, wenn er uns vergeben hat, liebevoll und herzlich. Und eine Stelle, wo wir das wunderbar sehen, ist Lukas 15, Vers 20. Lukas Evangelium, Kapitel 15, Vers 20. Würde mir jemand bitte diesen Vers vorlesen?
Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn.
Also, ihr kennt das, das ist das Gleichnis des verlorenen Sohnes. Also, dieser Sohn, der von seinem Vater das Erbe sich hat auszahlen lassen, gegangen ist und es verschleudert hat. Und dann eben seine Sünde einzieht und doch wieder reumütig zurückkommt. Und dieser Vater ist ja in diesem Gleichnis, steht symbolisch oder bildlich für Gott, wie er den Sünder annimmt, der um Vergebung bittet. Und er kommt hier tatsächlich diesem Sohn, der gegen ihn sich verschuldet hat, entgegen und fällt ihm um den Hals und küsst ihn. Nun, ja, es wäre jetzt natürlich gesetzlich und auch, ja, wenn ich jetzt sagen würde, du musst genau das tun. Aber es zeigt einfach die Herzlichkeit, wie Gott dem, der reumütig zu ihm kommt, wie Gott ihn annimmt. Und ja, es fällt uns schwer. Und wie gesagt, wir können nicht, wenn wir uns versündigt haben, von der anderen Person einfordern, uns gegenüber so zu sein. Aber das soll auch unser Vorbild und unser Ansporn sein. Wirklich, wenn wir wirklich vergeben haben, dieser Person herzlich, liebevoll wieder zu begegnen und nicht im Herzen doch Bitterkeit und Murren zu tragen. Gott begegnet uns liebevoll und herzlich. Tust du das auch oder begegnest du den Menschen kühl und distanziert, obwohl du ihnen vergeben hast? Dann noch eine Sache, da lese ich schnell die Stelle dazu vor. Psalm 6, schlag das bitte auf, Psalm 6. Psalm 6, ich lese, ich möchte nicht den ganzen lesen, um nicht noch viele andere Gedanken aufzugreifen. Ich lese schon erst die ersten drei Verse. Dort steht, also beziehungsweise Vers 2 und 3. Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn, züchtige mich nicht in deinem Grimm. Sei mir gnädig, o Herr, denn ich verschmachte. Heile mich, o Herr, denn meine Gebeine sind erschrocken. Also, was lesen wir hier? David bittet hier Gott um Gnade. Strafe mich nicht in deinem Zorn. Also er ist dich bewusst, er hat gesündigt und bittet der Strafe zu entgehen. Er bittet letztlich um Vergebung und Gnade. Und wunderbar ist, den Ausgang des Psalms zu sehen. Ich lese die Verse 9 bis 11. Weicht von mir, ihr Übeltäter alle, denn der Herr hat die Stimme meines Weinens gehört. Er weiß, ihm ist vergeben. Der Herr hat mein Flehen gehört. Der Herr nimmt mein Gebet an. Alle meine Feinde müssen zu Schanden werden und sehr erschrecken. Sie sollen sich plötzlich zurückziehen mit Schanden. Und was sehen wir letztlich? David hat gesündigt gegen Gott, hat sich etwas zu Schulden kommen lassen, bittet um Vergebung, weiß, ihm ist vergeben und weiß sogar, Gott wird ihm jetzt wieder helfen. Das heißt, wem Gott vergibt, dem ist er sogar wieder bereit zu helfen. Wenn du jemandem vergeben hast, bist du wieder wirklich mit ihm so im Frieden, dass du bereit wärst, ihm auch wieder jederzeit zur Hilfe zu stehen. Denn das ist ja dann manchmal eine Gelegenheit, wo dann doch wieder die Bitterkeit zutage treten kann, dass man sich dann denkt, ha, und jetzt bekommt er quasi von Gott seine Rechnung dafür. bist du bereit, wieder zu helfen? Andererseits denke dir, wenn du dir wirklich etwas hast zu Schulden kommen lassen und bittest um Vergebung, Gott vergibt auch dir, wie gesagt, sofort und ist auch dir danach sofort wieder bereit, auch zu helfen. Er steht dir wieder zur Seite. Es ist nicht nur so, dass sein Zorn wieder weg ist, dass du ihn nicht mehr als deinen Feind hast, sondern wenn Gott dir vergeben hat, dann hast du ihn als deinen Freund, als den, der dir zur Seite steht. Ist das auch bei dir so, wenn du jemandem vergeben hast? Und das Letzte, was nur erwähnt werden will, ohne Bibelstelle, weil sie dazu wahrscheinlich nicht nötig ist. Gott beschenkt uns sogar. Er schenkt uns das Himmelreich. Er vergibt nicht nur und sagt, du musst nicht in die Hölle und darfst dafür, weiß der Kuckuck wo bleiben, sondern er lässt dich deshalb zu sich in die Herrlichkeit und beschenkt dich auf ewig. Das ist Gottes Gnade und Vergebung. So handelt Gott an dir. Obwohl er um deine Sünden weiß, hat er sich entschieden, nicht mehr daran zu denken, sein Handeln und sein Denken nicht mehr davon beeinflussen zu lassen und begegnet dir deshalb mit lauter Gnade. Und das ist dein Vorbild für Vergebung. Einerseits nicht mehr daran zu gedenken, andererseits die Beziehung zu dieser Person wieder eben in Ordnung zu bringen. Und wie ich schon beim letzten Mal gesagt habe, dadurch wird jeder Streit auf einmal eine Möglichkeit, einerseits Gott zu verherrlichen, indem wir ihn nachahmen, andererseits Gott zu erkennen, ja, indem wir sehen, wie schwer es uns fällt, zu vergeben und diese Dinge einerseits unsere Gedanken unter Kontrolle zu bringen, aber auch unser Verhalten, sollte uns umso mehr bewusst werden, was für eine, ja, wie wunderbar unser Gott ist, wie herrlich er das in Vollkommenheit umsetzt. Zu Sündern, wie wir sind, so gnädig zu sein und so wunderbar mit ihnen umzugehen. Ich möchte nochmal die Kerngedanken zusammenfassen. Vergebung ist eine Entscheidung, die auch unabhängig von den Gefühlen gefällt werden kann. Der vorrangige Grund zu vergeben ist, Gott dadurch zu danken und zu verherrlichen. Vergebung bedeutet, die Schuld nicht mehr zwischen dir und dem anderen stehen zu lassen, also nicht mehr an sie zu gedenken. Vergebung stellt den Umgang mit dir und der anderen Person wieder her. So viel für heute. Ich möchte noch mal eine kurze Vorausschau fürs nächste Mal geben. Da sollen dann auf die Fragen eingegangen werden. Was, wenn der andere unbußfertig ist? Welche Ansprüche können trotz Buße und Vergebung gestellt werden? Welche Ansprüche kann man an die Buße stellen? Welche Konsequenzen kann es trotz erfolgter Vergebung geben? Und wie kann der Wiederherstellungsprozess der Beziehung laufen? Denn wie gesagt, Dinge, die ich beschrieben habe, die tut Gott in seiner Vollkommenheit und sie sind uns das Vorbild und der Maßstab. Aber für uns wird das in unserer Sündhaftigkeit nicht so einfach sein, das von einem Moment auf den anderen umzusetzen.